Bellerive on Air, der Finanzpodcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bellerive on Air, einem Finanzpodcast von der Zürcher Privatbank Bellerive. Bei mir sitzt im Studio der Thomas Steinemann, Chief Investment Officer von der genannten Bank. Ich bin der Reto Giudicetti. Thomas, ich bin heute nicht in Hochform, ich will es gerade vorwegnehmen. Gestern Abend hat man ein bisschen zugesetzt, die Schweizer Eishockey-Mannschaft hat leider nach einer hervorragenden Vorrunde verloren. Wie geht es dir?
Ja, mittelmäßig natürlich auch nach dem Finale. Und es ist nach der Leistung, die wir bisher in den Vorspielen und Vorrunden gesehen haben, ist natürlich für alle eine Enttäuschung, das ist klar.
Deutlich erfreulicher, um ins Thema einzusteigen, sind die Börsenmärkte globale. Das ist wahnsinnig, was momentan passiert. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich das Börsengeschehen von der geopolitische Entwicklung komplett abgekoppelt hat. Das ist in der Vergangenheit anders gewesen. Täuscht mein Eindruck?
Ja, ich glaube schon. Weil die Börse tut nie da handeln, wo man jetzt gerade sieht. Also mit anderen Worten, die Börse schauen durch. Das heisst, sie spekulieren auf ein gutes Rauskommen von diesen Konflikten. Die Börse spekuliert darauf, dass die Inflation nicht ein nachhaltiges Problem wird darstellen, sondern nur ein vorübergehendes. Die Börse spekuliert darauf, dass die Unternehmensgewinne nicht nachhaltig in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern nur vorübergehend. Und das ist die Erklärung, dass die Börse besser läuft als so ein bisschen die Nachrichten, die wir so jeden Tag überkommen.
Du sagst in anderen Worten, die Krisenszenarien sind schon eingepreist, offenbar in den Preisen, in den Kursen. Vielleicht aber trotzdem eine kleine Einordnung. Wir haben Iran, wir haben die Ukraine, wir haben China, wir haben die USA. Es geht ein bisschen viel im Moment los auf dem Planet. Kannst du das kurz ein bisschen ordnen?
Ja, das stimmt natürlich. Und auch die Unruhen sind nicht gut. Also die sind auch für die Börse in dem Sinn nicht gut. Das sind Störfaktoren, weil sie bringen Unsicherheit. Das ist unbestritten. Und die Volatilität ist auch hoch, die Nervosität ist hoch. Trotzdem sieht man, dass der Underlying Trend die Börse auf einer relativ breit abgestützten Ebene gut sind. Aber wir müssen das auch wiederum einsegnen. Gut, es ist keine Euphorie an den Aktienmärkten. Wir sind jetzt alles in allem etwa 5% im Plus. Das ist erfreulich, aber ist jetzt auch nicht. Wir sind nicht 20% im Plus. Also es ist nicht eine komplett losgelöste Euphorie. Von daher schauen wir durch. Was man vielleicht ein bisschen gesehen hat, das Segment von der Software-Aktien, wenn wir jetzt schon ein bisschen einsteigen in die Aktienwelt, das ist das Segment, das am meisten gelitten hat. Das sind die angeblich am meisten unter der künstlichen Intelligenzentwicklung leiden. Also, dass künstliche Intelligenz praktisch jetzt Softwareentwickler überflüssig macht. Und das ist aber, fast die einzige Branche, wo man wirklich starke Kursverluste gesehen haben. Und der Rest ist relativ breit abgestützt. Auch Industrietitel, Chemie, Bauwirtschaft. Aber da kommen wir ja noch drauf.
Du hast erwähnt, KI. Grosses Thema, immer wieder, seit Wochen, seit Monaten. Ich kann es manchmal fast nicht mehr hören. Es gibt Leute, die reden von der vierten Industrierevolution. Hast du sicher eine Meinung dazu? Grundsätzlich wäre meine Frage dann schon, aber geht das so weiter? Ist die Gefahr von einer Blasenbildung nicht inzwischen super, super absehbar?
Ja, natürlich ist die immer wenn Kursentwicklungen von Titeln, von diesen Star-Titeln, von diesen sogenannten Hyperscalers, also das ist so der Begriff, wo man für die Titel wie Meta, Nvidia, die im Zentrum von der Microsoft noch in deren Entwicklung sind, dann kommt zu Recht natürlich zu sagen, ist das nicht eine Übertreibung. Ich glaube allerdings schon, dass da ein riesen Trend ist. Ich glaube wirklich, dass das Zeug hat zu einer vierten industriellen Revolution. Mich erinnert es doch ein bisschen an die 2000er Jahre, wo das Internet richtig aufgekommen ist. Der Unterschied war, dort mussten wir viele Jahre warten, bis Gewinne effektiv gekommen sind. Ich erinnere mich noch gut zurück, wo man eigentlich gefragt hat, ja, was verdient Yahoo eigentlich? Oder was verdienen die Firmen eigentlich? Die Aktienkurse sind dort auch schon wahnsinnig hoch. Aber damals, ich meine, wenn du Gewinne anschaust von diesen Hyperscaler-Firmen, die sind gigantisch. Also die verdienen vom Tag 1 an, wird da Geld verdient. Mhm. Und das ist zum Beispiel der grosse Unterschied zum Jahr 2000.
Heisst das für einen Anleger, dass es heute immer noch möglich und sinnvoll ist, einzusteigen? Oder ist es vielleicht zu spät? Sollte man vielleicht eine kurze Pause abwarten, eine kleine Delle abwarten? Jetzt einzusteigen kostet sehr viel Geld.
Ja, natürlich sind Kurse hoch, aber ich glaube, der Trend geht weiter. Wir sehen, dass der Spillover in alle Branchen, es ist auch die Bauwirtschaft, die stark profitiert. Du siehst bei Zement, Holzim, Amrise in Amerika, also der Spin-off von Holzim in Amerika, dass sie die machen grosse Gewinne, weil jetzt Datacenter gebaut werden in der Größe von Manhattan. Das ist ein neues Projekt, das Meta hat. Also auch ganz normale Wirtschaftszweige wie Zement und Bauwirtschaft profitieren von dieser Investition. Was ist in dieser Phase, ich glaube, die geht noch einige Jahre weiter, die Aufbauphase von diesen KI-Investitionen, die mag etwas inflationäres Potenzial beinhalten. Oder? Weil jetzt wird ausgegeben, die Firmen geben sehr, sehr viel Geld aus, sehr, sehr viel für Investitionen. Da wird jetzt Infrastruktur aufgebaut in diesen Bereichen. Und das kann schon einen gewissen Inflationsdruck jetzt über die nächsten Jahre geben, der vielleicht ein bisschen höher ist, als wir bisher gemeint haben. Aber wenn dann eines Tages die Installationen installiert sind, dann ist der AI-Trend stark deflationär. Also der mittellangfristige Ausblick ist stark deflationär und nicht inflationär.
Inflation ist ein gutes Stichwort. Sie steigt weiter. Es hat Auswirkungen auf Bonds. Kannst du das vielleicht ein bisschen ordnen?
Ja, wir haben tatsächlich jetzt doch sichtbare Inflationsauswirkungen vom Ölpreis letztlich. Es gibt keinen anderen Grund. Die Wirtschaft läuft okay, aber sie läuft nicht auf Hochspeed. Darum ist schon die Inflation, die wir jetzt sehen, in der Umgebung von 4%, ist tatsächlich erhöht und schlägt jetzt durch. Die Produzentenpreise in Amerika sind schon 6% auf. Ja, das ist nicht toll und ist auch nicht erfreulich. Und auch die Bondmärkte haben reagiert. Amerika ist 4,5% des 10-jährigen Staatsanleihen. Dort tritt man ja von der kritischen Grenze von 5%. Die hat sie fast schon mal genommen in den letzten Tagen. Jetzt ist es bei 4,5%. Das ist sicher eine gewisse Reaktion am Bondmarkt. Und dort mag wahrscheinlich der Trend jetzt noch einige Zeit weitergehen. Also da sieht man schon nicht jetzt, gerade, dass die Zinsen wieder oben runterkommen in den nächsten Monaten.
Was heisst das auf Seite der Zentralbanken? Was erwartest du da für Reaktionen?
Ja, das ist ein interessantes Thema, weil wenn man von einem Angebotsschock redet, und das ist im Fall vom Öl der Fall, also wenn ein Ölpreis hochgeht und dann eine Inflation entsteht, ist eigentlich ganz klar für alle, dass das kein Grund ist, an sich zum Zinsen erhöhen. Weil man muss ja nicht die Wirtschaft bremsen. Also wenn die Inflation hochgeht, weil der Ölpreis hoch ist, dann muss man ja nicht mit einer Zinserhöhung, dann nützt das gar nicht, wenn du Zinsen erhöhst, weil dann geht die Wirtschaft noch schlechter. Der Grund, dass die Inflation hoch ist, ist ja nicht eine überhitzte Wirtschaft. Trotzdem, und das hört man immer mehr, besteht ein gewisses Risiko, dass insbesondere die Europäische Zentralbank jetzt am 11. Juni Zinsen erhöht. Einfach aus psychologischen Gründen. Einfach, weil man noch ein bisschen Angst hat, dass es wieder heissen könnte, ihr verschlaft alles, die Inflation geht rauf, so wie in Corona. Obwohl das ganz eine andere Situation war. Dort wäre es angebracht gewesen, tatsächlich Zinsen früher zu erhöhen. Warum? Weil es eine Nachfrage, es war eine Überhitzung von der Wirtschaft im Nachgang nach Corona. Aber es könnte eben gut sein, dass gerade typischerweise eine europäische Zentralbank, die doch recht politisch unterwegs ist, Zinsen könnte tatsächlich erhöhen, was aus rein wirtschaftlicher Sicht nicht nötig wäre.
Ja.
Überhaupt nicht nötig wäre, weil die Wirtschaft tendenziell ja gebremst wird durch den hohen Ölpreis.
Du sagst, das ist, wenn dann eher eine psychologische Intention und weniger eine Notwendigkeit aufgrund von der Zahlen.
Ja. Dass man will sich einfach nicht dem Vorwurf aussetzen, dass man wieder zu spät handelt. Obwohl es nicht wirklich einen Sinn macht.
Dann haben wir noch die SNB, wo ja da ein bisschen Pulver verschossen hat, nicht so viel Spielraum hat. Was denkst du, wie wird sich das auf die Aktivität oder auf den Entscheidungsprozess von der SNB auswirken?
Ja, ich glaube, da passiert, so wie der Herr Schlegel sich jeweils geäussert hat, nicht viel. Der starke Franken hilft. Der starke Franken hilft dort, dass wir unsere Inflation unter Kontrolle haben. Der Zins in der Schweiz ist auch noch nicht passiert. Der 10-jährige Staatsanleihe ist erst bei 0,4. Also es ist immer noch wahnsinnig tief von dort her. ist in der Schweiz sind wir da tatsächlich glückselig.
Die Insel der Glückseligen.
Noch unterwegs. Und dann sind noch die dritten Player sind die Amerikaner.
Ja. Da haben wir ja neue Leute im Driver-Seat.
Genau.
Möchtest du der Personalie vielleicht etwas sagen?
Gern,
der ist ja nicht ganz
unumstritten. Ja, Kevin Walsh ist seit Ende Mai im Amt.
Ja.
Und er wird die nächste Leitzinssitzung, die wird stattfinden, Zinsen nicht erhöhen.
Vermutest du das?
Oder ich glaube, sie werden nichts mehr machen jetzt.
Ja.
Es wäre, wie gesagt, an und für sich, wenn sich die Wirtschaft wirklich abkühlt, wäre es sogar angebracht, Zinsen zu senken. Aber das wird er wahrscheinlich auch nicht machen. Also ich glaube, er wird auch längere Zeit nichts machen. Er hat absolute Selbstständigkeit, er hat einen ausgezeichneten Ruf.
Mhm.
In der Branche, in der Wirtschaft, hat sich auch in den letzten Monaten, bevor er gekommen ist, auch durchaus schon so Signal von sich gegeben, dass er nicht einfach das macht, was der Trump von ihm will, was auch gut ist. Und darum bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass das Federal Reserve sich weiterhin wie bisher auch unter Powell sehr pragmatisch wird verhalten. Und weißt, die öffentlichen Attacken von Trump aufs Fed, das ist meiner Meinung nach insofern harmlos. Als wenn das in der Öffentlichkeit passiert, dann ist es für den Governor ganz einfach, eben nichts zu machen. Mhm. Hingegen, wenn der Druck hinten bei verschlossenen Türen ist, ist es viel schlimmer für einen Fed-Governor, Präsident, dem zu widerstehen, weil da kann man dann hinten nur deine Dinge. Aber wenn du vorne in der Öffentlichkeit Druck überkommst, kannst du ganz gelassen sagen, nein, ich tue mich dem politischen Druck nicht beugen. Und dann hast du eh die Öffentlichkeit auf deiner Seite.
Mhm.
Also, das ist darum, muss man da nicht so sagen haben.
Es ist ja erstaunlich oder bemerkenswert, dass der Vorgänger, der Colin Powell, ja dem Gremium im weitesten Sinn erhalten bleibt. Er hätte, glaube ich, ist das ein Gouverneursitz? Oder hätte er weg oder abgeben können.
Mhm.
Macht er aber bewusst, offenbar nicht. Ist das ein taktischer Schachzug, um das Schlimmste zu verhindern? Oder wie muss man den Move, der ja sicher nicht im Interesse ist von Donald Trump, der ihn ja abgesagt hat, wie muss man den bewerten? Ist das hilfreich? Ist das vielleicht sogar eher kontraproduktiv?
Nein, ich glaube nicht. Also ich würde das nicht überbewerten. Also der macht halt weiter. Und natürlich ist seine Motivation da, seine Meinung möglichst weiterhin einzubringen. Aber ich sehe das alles relativ harmlos. Die Institution ist breit abgestützt. Wie gesagt, der Trump hat absolut keine Einflussmöglichkeiten aufs Fed. Also da kann man wirklich beruhigt sein.
Vielleicht
also, dass es eben datentrieben ist.
Ja.
Also man schaut natürlich die Inflation. Und wenn die Inflation aus x welchen Gründen noch sollte außer Kontrolle gehen, dann wird auch der Zinsen erhöht. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir haben das hier auch schon besprochen. Der Grund ist einfach. Es sind die Obligationenzinsen.
Mhm.
Wenn er Zinsen nicht erhöht, wenn man sie müsste erhöhen, dann wird der Bondmarkt einbrechen. Das heisst, die Bondzinsen werden aufgehen. Und das wird dann ein Problem für die Schuldensituation in Amerika sein. Darum gibt es da auch ein natürliches Korrektiv.
Vielleicht ein letztes Wort zur Fed und zum Colin Powell. Wie würdest du seine Bilanz bezeichnen? Ist ein guter Fed-Chef gewesen?
Ja, warum nicht?
Alles richtig gemacht?
Ja, im Nachhinein. Ich finde, er hat das gut gemacht. Er ist ein unaufgeregter Fed-Chef gewesen. Das gehört auch so. Ich finde, Fed-Chefs müssen keine Popstars und Rockstars sein.
Gibt es andere,
ja genau. Ich finde, er hat das gut gemacht. Ich habe keine speziellen negative Kommentare zu ihm.
Lass uns doch weg von den USA, ein bisschen weiter weg, noch ein bisschen in die Schweiz kommen. Die Schweizer Wirtschaft, wie soll ich sagen, ist jetzt auch nicht alles so wahnsinnig, läuft nicht alles so gut. Die ganze Zolldiskussion, übrigens nicht nur von der EU, ich habe es gerade letztens gelesen, also nicht nur von den USA, die EU hat offenbar auch Ideen, was Stahlzölle anbetrifft. Mhm. Also, das will ich auch mal sagen. Es ist nicht immer nur die USA, die Zölle erheben tut und über Zölle versucht, Partikularinteressen zu verteidigen. Was ist da in der Schweiz? Was passiert da in der Schweiz? Was erwartest du da auch vielleicht im Hinblick ohne will zu politisch zu werden, auf die kommenden Abstimmungen am 14. Juni, 10 Millionen Fachkräftemangel, wird die Wirtschaft auch ein bisschen umklönen?
Ja, ich meine, es wird einfach rauer, das Klima wird rauer. Die EU hat auch gemerkt, offenbar kann man so ein bisschen mit Raubtiermentalität könnte man auch mal probieren. Jetzt geht man mal auf den Schwächsten los.
Das keine ist gute Schweiz. Entwicklung, oder?
Also, nein, überhaupt nicht. Aber es ist, wir müssen uns dem Pragmatismus stellen und so läuft die heutige Welt. Es ist ein bisschen, nicht mehr in dieser Ordnung, wie wir das bisher gewohnt sind. Aber ein bisschen ungewöhnlich ist, dass die EU, die ja immer sagt, wie schlimm die Amerikaner sind, wie schlimm die Chinesen sind, die jegliche westliche Werte verloren haben, dass sie jetzt genau mit der gleichen Methode kommen. Allerdings natürlich auf die Schwachen. Ja. Nämlich auf die Kleinen. Also solche Zehen haben es natürlich den Grossen noch nie gezeigt. Aber es ist halt so, wir werden uns darauf einstellen und hoffentlich vernünftig reagieren. Was neu ist, es laufen ja die Pharma-Sachen, die Pharma-Thematik. Oder? Wir haben ja stimmen ja noch über die Krankenkassenprämien auf. Also da kommt natürlich möglicherweise schon noch ein Preisschock auf uns zu, nämlich dass wir unsere Medikamentenpreise aufentun aufs Niveau der anderen Länder. Also die meiste Begünstigungsklausel-Thematik.
Ja. Ja.
Und ich meine, da hat der Trump einen Punkt. Ich meine, sie zahlen wesentlich mehr als wir in der Schweiz und in Europa. Und die Amerikaner haben die Forschungs- und Entwicklungsausgaben bezahlt.
Ja, fair enough.
He had a point, oder?
Fair enough.
Und jetzt kann es natürlich uns blühen, dass wir im Inland müssen quasi die hohen Pharmapreise übernehmen.
Und das Preisgefüge im Ausland können.
Ja, in Amerika genau, dass wir dort quasi nicht unter Druck kommen, weil die sagen, wenn ihr nicht... Sonst stellen wir euch kalt stellen. Und das hätte natürlich doch massive Auswirkungen auf unser Krankenkassensystem. Also, die würden nochmal aufgehen. Also, das ist sicher eine gewisse Bedrohung und ein heikles Thema.
Ja. Gibt es weitere Sektoren im Schweizer Kontext, wo du sagst, wo man im Auge behalten oder ist am Performen?
Ja, also ich meine, wir sind nach wie vor dort, wo wir schon mehr Weltmarktleader sind, im Industriebereich, Zulieferer, im IT-Bereich, wie VAT beispielsweise, Belimo bei der Gebäudeautomation. Das sind nach wie vor die Titel, wo gut laufen und die auch nicht stark interessanterweise auch nicht eingebrochen sind. Also der Markt schaut wirklich durch und glaubt nicht ans Ende von einer Weltkonjunktur. Und es wird weiter gehandelt werden, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen auf die eine oder andere Form anders wird laufen. Und die Wirtschaft wird weiterhin leben und
gedeihen.
Und der Handel wird etwas anders aussehen. Wir wollen laufen auf eine bipolare Welt raus mit China und USA. Und ich glaube viel weniger auf eine multipolare Welt.
Kannst du das kurz erläutern, was da genau darunter zu verstehen ist?
Ja, man merkt natürlich, dass die bisherige Weltordnung in dem Sinne ein bisschen aus den Fugen geraten. Und es läuft jetzt meiner Meinung nach auf ein bipolares System raus zwischen China und USA und nicht auf ein multipolares. Ich weiß nicht, ich sehe nicht, dass Brasilien und Indien jetzt wirklich eine zentrale Rolle spielen in den nächsten Jahrzehnten, sondern es ist Amerika und China. Das ist der 900-Pfund-Gorilla ist USA und der 800-Pfund-Gorilla ist China, der auch ein 900-Pfund-Gorilla wird. Das ist einfach ein Wettkampf.
Und grosses Potenzial, die 100 Kilo
zuzulegen. Beide. Und es geht um zwei Sachen. Es geht um die Investitionen in Technologie, sprich AI, nicht nur AI, aber auch. Und geostrategische Themen, wie eben Grönland, Hormuz, Afrika.
Ja.
Das macht China und das macht die USA.
Ja.
Und das sind die zwei, die sich das Kopf an Kopf rennen werden liefern. Taiwan, ich meine, es geht um TSMC, oder? Ich meine, der Chip-Hersteller, das alle wollen den.
Ja.
Und es geht nur um das.
Mhm.
Und alle anderen Themen sind letztlich Schattenspiele. Also, weißt du, Sojabohnen und die Zölle, das ist ein Nebenschau-Geplänkel.
Ja. Sprichst du jetzt das Agrarabkommen ab, wo die EU mit Brasilien und den Staaten darüber gemacht hat?
Ja, generell. Also ich will damit nur sagen, um was es wirklich geht. Also dass auch die Zollthemen, Agrarthemen, die sind, es geht nicht wirklich um die.
Mhm.
Es geht um die Vorherrschaft in der Technologie. Und Geostrategie.
Powerplay.
Ja, absolut.
Ja. Gut, ein Thema zum Schluss. Wir sind schon wieder fast am Ende der Zeit. Müssen wir immer darüber reden. Das ist Gold. Gold, einen Höhenflug erlebt von einem unglaublichen Ausmaß. Scheint aber, glaube ich, jetzt wieder zu korrigieren. Warum ist das so? Ist es nicht so, dass die Welt sicherer geworden ist? Und Gold ist ja eigentlich für viele Investoren und Anleger genau dann ein Thema und trotzdem korrigiert der Kurs.
Ja. Also zunächst, der grosse Anstieg, den wir ja letztes Jahr gesehen haben, war ja gigantisch. Und dort haben natürlich die Zentralbanken eine grosse Rolle gespielt. Also nicht nur die ängstlichen Anleger, sondern auch die Zentralbanken. Die haben sich jetzt weitestgehend eingedeckt. Und jetzt gibt es natürlich auch eine gewisse Preiskorrektur. Ich meine, unsere Nationalbank hat ja im Jahr 2000 relativ viel Gold verkauft.
Wir haben viel geschumpfen, oder?
Ja, man hat viel geschumpfen. Ich denke, Gold ist eben an und für sich nicht für eine Zentralbank nicht so wichtig. Also man muss es natürlich im Instrumentenkasten sehen von einer Zentralbank. Und es ist relativ illiquid zu handeln. Es ist nicht sehr etwas Günstiges, wenn du Geldpolitik betreiben willst. Das war auch die Argumentation gewesen, warum die Schweizer das Gold verkauft haben. Und übrigens, an einem Vortrag hat kürzlich Thomas Jordan gesagt, wenn man es nicht verkauft hätte im Jahr 2000, sondern jetzt gehalten hätte und die Gewinne eingefahren hätte, dann wäre jetzt der politische Druck so dermaßen riesig, dass man es halt jetzt müsste verkaufen, dass das unumgänglich gewesen ist. Aber es macht auch nichts, weil es ist nicht zentral, es ist nicht wirklich zentral zur Steuerung der Geldpolitik. Es ist einfach unpraktisch. Und gekauft haben es vor allem asiatische Zentralbanken, die sind viel mehr im Dollar exponiert und die haben andere Themen. Also für unsere Nationalbank ist es nicht so ein Thema.
Gut, wir sind vor der Sommerferien trotzdem, oder vielleicht gerade genau darum, kannst du vielleicht noch ganz kurz zum Schluss eine kleine Prognose machen, was erwartest du für die nächsten 6 Monate nach der Sommerpause?
Ja, ich bin grundsätzlich konstruktiv eingestellt auf die Aktienmärkte weiterhin. Wir haben die globale Liquidität, wie auch immer die misst, ich möchte nicht ins Detail gehen, die steigt nach wie vor. Das sind Kreditaktivitäten der Banken, das sind Geldmengen und so weiter. Das ist nach wie vor vorhanden. Das spricht für eine anhaltende, vorerst weiter anhaltende Ose an der Börse. Die zentrale Wirtschaft, nämlich USA, läuft recht gut. Wir sehen verschiedene Indikatoren. Die Befragung der Wirtschaftsmanager, der sogenannte ISM-Manager, Industriebefragungsindex, weist weiter nach oben. Also der zugrunde liegende Trend ist sehr positiv. Und jetzt ist klar, wenn es natürlich wieder unerwartete geopolitische Spannungen gibt, dann gibt es dort einen Störfeuer. Das kann man nicht genau sagen, wie lange das ist. Aber der Trend ist positiv im Hintergrund. Ich glaube, dass wir ein insgesamt gutes Finanzjahr werden sehen.
Sehr optimistische Prognose. Ich hoffe, du wirst recht behalten. Wir werden es herausfinden. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Wir werden aber natürlich dann nach der Sommerpause das Thema wieder aufgreifen und wir bleiben dran. Danke dir, Thomas, für deine Einschätzungen.
Danke auch.
Bellerive On Air, der Finanzpodcast.